ist in der Wüste unterwegs. Wüste, man kennt das, mit viel Staub und Sand. Also so, stellt es euch so klischeehaft vor, wie ihr wollt. Wenig Oasen, man kriegt schnell natürlich Durst, die Sonne brennt auf mir runter. Und was braucht der Mann? Wasser, klar. Der Mann braucht Wasser. Er hat eine staubtrockene Kehle. Und nach nichts dürstet er mehr, sehnt er sich mehr als nach einem guten Schluck Wasser. Das Verrückte ist allerdings, er hat einen Rucksack dabei, wo er 5 Liter frisches, bestes Wasser drin hat. Aber er benutzt ihn nicht. Er macht ihn nicht auf, er holt keine Flasche raus, er trinkt nicht. Und warum? Weil er gelernt hat, Wasser trinken, das mache ich einmal in der Woche. Da treffe ich mich mit den ganzen anderen Wüstenwanderern und Pilgern, da treffen wir uns immer bei der Oase, holen unsere Wasserflaschen raus und endlich können wir wieder so einen Schluck Wasser trinken. Ziemlich bescheuert eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Man muss nicht mal drüber nachdenken und dann ist es klar. Warum erzähle ich die Geschichte? Bei dem Thema Anbetung oder Gott ehren, mit Gott im Leben leben, haben viele Menschen gelernt, das ist etwas, was ich einmal in der Woche oder bei uns alle 2 Wochen mache. Dann kommt man zusammen, dann singe ich Lieder, dann bete ich, dann connecte ich mit Gott mal wieder, das ist irgendwie schön und gut und da gehört das hin. Und für den Rest der Zeit ist es dann eher wie so die Wüstenwanderung, wo ich nicht danach greife, weil ich es irgendwie nicht gelernt habe oder warum auch immer. Manchmal, wenn Reinhard und ich den ganzen Tag im Büro gesessen sind und an allen möglichen Sachen gearbeitet haben, ob Facebook-Posts oder Konzepte für Summer Schools oder was auch immer, und dann irgendwie irgendwann gehen, um Mitternacht, irgendwann nach Hause gehen und dann sehen, was noch alles irgendwie zu tun wäre, was man noch alles tun könnte. Dann stellt Reinhard manchmal diese Frage, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Was machen wir eigentlich? So. Ist doch verrückt. Also, wir könnten viel erzählen, was wir den ganzen Tag machen, da sollen jetzt keine falschen Eindrücke entstehen, aber trotzdem ist es eine sehr gute Frage. Was machen wir eigentlich so den ganzen Tag? Wir stellen uns in dieser Predigtreihe die Frage, was machen wir eigentlich so den ganzen Tag? Wie bringen wir das zusammen, mit Gott unterwegs zu sein, irgendwie sozusagen, in diesem Bild gesprochen, unsere Frischwasserversorgung mit Gott zu connecten, mit ihm zu leben, zusammen mit der Frage, was machen wir eigentlich so den ganzen Tag? Wie kann es passieren, dass mit Gott ganz zu leben sozusagen der rote Faden deines Kalenders wird? Und in dieser Predigt wird es ein bisschen darum gehen, warum solltest du das überhaupt wollen? Und was ist die Voraussetzung dafür, dass das klappen kann, dass das gelingen kann, dass man diesen Lebensstil lernt? Bevor wir da einsteigen, möchte ich aber die wunderschöne Frage gerne an euch zurückgeben. Ich weiß nicht, ob ihr die Leute um euch herum schon kennt, schon vielleicht Hallo gesagt habt. Wenn nicht, habt ihr da gleich Gelegenheit. Und zwar nehmen wir uns 2 Minuten Zeit, ganz unverfänglich, ihr müsst keine Details oder irgendwelche Top-Secret-Sachen erzählen, sondern ganz banal. Wenn ihr an die nächste Woche denkt, welche Lebensbereiche fallen euch ein? Was kommt auf euch zu? Also Arbeit, Studium, keine Ahnung. So. Einfach ganz schlaglichtartig. Dreht euch mal bitte zueinander um, sagt euch Hallo, dann haben wir gleich 2 Minuten Zeit und tauscht euch mal drüber aus. Was kommt in der nächsten Woche auf euch zu? Welche Lebensbereiche gibt es überhaupt in eurem Leben so in nächster Zeit? Das Ganze war so ein bisschen eine Übung, um unsere Hirnzellen aufzuwärmen. Ihr habt jetzt ein bisschen vor Augen, was ist eigentlich euer Leben? Können wir noch später Hallo sagen, noch weiter drüber reden? Oder nächsten Sonntag in Church Spaces, natürlich. Aber hier geht es vorne weiter. Eben mit genau dieser Frage, woraus besteht eigentlich dein Leben? 168 Stunden in der Woche, die jeder von uns hat. Und was machen wir eigentlich dann? Was machen wir eigentlich so? Dass es darum geht, dass wir eine ständige Frischwasserzufuhr von Gott haben, dass wir mit unserem ganzen Leben mit Gott in Verbindung sind im Leben, das ist relativ klar. Das ist gar nicht so die große Frage. Und ein Vers, der das gut zum Ausdruck bringt und in dem die ganze Predigtreihe in Kurzform im Prinzip drinsteht, einer der entscheidenden Verse bis heute fürs Judentum, für jüdische Gemeinden, steht im 5. Mose Kapitel 6, Vers 5. Und dort steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, nicht 2 Stunden in der Woche, nicht, wenn du dich mit deinen frommen Leuten triffst, nicht mit 70% deiner Kraft, sondern von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Leben und mit all deiner Kraft. Das ist ein Vers, der ein bisschen Probleme machen kann. Eigentlich ist er fast schon widersprüchlich. Warum? Er spricht davon, dass Gott sich die Beziehung zu uns, zu seinen Leuten, als eine Liebesbeziehung vorstellt. Du sollst den Herrn lieben. Und andererseits ist es aber in Gebotsform verpackt. Und wenn wir schon dabei sind, lieben, Gott ehren, wie kann es denn gelingen, wenn es als Gebot formuliert ist? Ehren ist ja irgendwie erstmal ein komisches Wort, das wir nicht ständig verwenden. Und ein Gott, der einfordert, dass er geehrt wird oder dass er geliebt wird, das klingt so ein bisschen nach einem willkürlichen, vermutlich oft kriegskämpfenden Herrscher und Despot, der gerne Leute unter seiner Fuchtel hat und irgendwann in der Pubertät ganz doll in seiner Ehre verletzt wurde und darum jetzt darauf besteht, dass alle ihn toll finden oder so. Oder vielleicht ein bisschen positiver gedacht, Ehren, Verehren. Wenn ich an das Wort Verehren höre, dann denke ich zuerst an irgendwie Idole, an einen Helden, den du vielleicht verehrst, an ein Vorbild, zu dem du aufschaust. Aber das tust du ja, weil diese Person, ob Lady Gaga oder Schweinsteiger oder wer auch immer, ja ein Vorbild von dir ist und dich fasziniert. Nicht, weil die Person es von dir einfordert. Das wäre irgendwie eher peinlich. Wie bringen wir das also zusammen, diesen scheinbaren Widerspruch? Die Tatsache, dass wir aufgefordert sind, Gott zu lieben, und dass doch aber zur Liebe implizit dazugehört, dass man sie nicht wirklich einfordern kann. Wenn ich verlange von meiner Freundin, dass sie mich heiratet, würde es vermutlich eher das Gegenteil sein. Wie bringen wir das zusammen? Weil wir sind davon überzeugt, Gott zu ehren und ihn zu 100% in dein Leben einzubinden, ist tatsächlich das Beste, was uns passieren kann, was dir passieren kann. Sich an Gott zu binden, ist das Beste, was deinem Freiheitsdrang und deinem Bedürfnis nach Liebe passieren kann. Das ist eine sehr steile These, das ist die These dieser Predigtreihe. Und die werden wir, das Schwierige ist jetzt, wir machen jetzt heute so einen Einstieg. Es ist aber etwas, was man kaum im Vorfeld wirklich beweisen kann, sondern es ist genau etwas, was im Leben erlebt werden kann. Und mit dieser Predigtreihe möchten wir das ein bisschen erforschen oder ausprobieren oder uns Gedanken machen, welche Wege wir da gehen können. Und wir sind aber davon überzeugt, dass das genau stimmt. Dass Gott zu lieben, Gott zu ehren und Gott sein ganzes Leben zu gestalten das Beste ist, was uns passieren kann. Man kann das versuchen, ein bisschen in 2 Richtungen zu gucken, um das zu begründen. Das eine wäre so der Blick nach hinten. Wofür sind wir eigentlich gemacht? Also wie war es ursprünglich gedacht? Und das andere ist der Blick nach vorne. Woraufhin sind wir gemacht? Was ist das Ziel unseres Lebens? Das eine könnte man sagen, klassisch-theologisch würde man jetzt zur Schöpfung gehen und würden uns angucken, wie hat sich Gott denn im Ursprung vorgestellt? Und wenn wir uns das angucken, dann entdecken wir auch da, Gott hat uns als seine Ebenbilder geschaffen, steht in der Bibel. Er hat uns geschaffen für diese Liebesbeziehung und irgendwie ist da was anders als mit dem Rest der Schöpfung bei uns. Ich finde ein ganz schönes Bild dafür, was Gott sich so in unser Leben gedacht hat, ist das, dass wir so eine Art Stellvertreter des Schöpfers in der Schöpfung sind. So wie so eine Art Spiegel, der in 2 Richtungen strahlt. Wir sind hier auf der Erde und wir spiegeln sozusagen auf diese Welt, dadurch, dass wir seine Ebenbilder sind, Gottes Größe und Herrlichkeit und alles Gute. Und das machen wir auch, indem wir die Schöpfung bewahren, indem wir uns darum kümmern, indem wir sie managen sozusagen. Das ist der ursprüngliche Auftrag. Und andererseits spiegeln wir dadurch an Gott zurück das ganze Lob der Schöpfung. Das klingt ein bisschen abstrakt vielleicht. Wir werden uns eben genau noch angucken, was das konkret heißt. Aber das bedeutet, dass wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. In diese doppelte Richtung zurückzuspiegeln, Gottes Ehren. Und dass wir aber vor allem eben zu dieser Liebesbeziehung mit Gott geschaffen sind, zu dieser intimen, etwas anderen Beziehung. Und by the way, Klammer auf, mit irgendwas füllen wir diese Beziehung immer. Irgendwas wird immer diesen Stellenwert haben, dieses, was wir brauchen, was uns ein Stück weit vielleicht sogar, wenn es irgendwie so ein bisschen kontrolliert, irgendwas wird es immer in unserem Leben geben, mit dem wir diese Sehnsucht nach Leben und nach Liebe irgendwie füllen. Klammer zu. Das ist also das eine. Wozu sind wir gemacht? Zu dieser Liebesbeziehung zum Schöpfer. Und wenn wir jetzt nach vorne blicken, dann könnte man sagen, Gott hat in Jesus das begonnen, was wir Neuschöpfung nennen können. Jesus spricht vom Reich Gottes. Reich Gottes ist irgendwie ein Begriff. Ich glaube, letztes Jahr haben wir eine Themenreihe mehr oder weniger auch dazu gehabt. Gerne nachhören, jetzt nur ganz kurz. Reich Gottes heißt, dass sich ein Bereich hier auf der Erde jetzt schon ausbreitet, in dem nach Gottes Spielregeln gelebt und gespielt wird. Und die eine Spielregel, die über allen steht, ist Liebe. Und das ist das, wie Gott es sich sozusagen auch für die Zukunft denkt, für dieses Projekt Neuschöpfung, was da mal kommt, was aus der Zukunft auf uns zukommt. Dass sich die Bereiche im Leben, der Gesellschaft, der Welt, in unserem persönlichen Privatleben eben Dinge so gemacht werden, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat. Und das ist dann auch das, wie es eben am besten funktioniert, in Anführungsstrichen. Und wir fangen jetzt schon an, so zu leben, als würden wir in diesem zukünftigen Reich Gottes, in diesem zukünftigen Machtbereich Gottes, oder wie auch immer man es nennen will, leben. Und dafür als Bild habe ich diesen Fußball mitgebracht. Er ist ein bisschen zerfetzt, aber es macht nichts, er funktioniert trotzdem. Ich bräuchte eine Person, die bereit wäre, einen Ball zu fangen. So, ein bisschen Manuel Neuer. Vielleicht bist du gar nicht die, sondern Manuel Neuer. Irgendjemand, der vielleicht kurz, Lars, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen, schon so gezuckt. Das ist immer so, wenn er zuerst zuckt, ist dran. Das ist, schön. Also, pass auf. Genau, das ist sketchy. Und leider kein Torwart-Handschuh für dich. Aber stell dir kurz mal vor, du bist Manuel Neuer, du bist Torwart. Ich dachte früher immer, es ist so, die besten Torwerte sind die, die halt am besten raten. Die irgendwie am besten raten und dann halt zufällig in die Ecke springen, die richtig ist. Oder die irgendwie so schnell gucken können, dass sie noch in dem Moment, wo geschossen wird, checken, in welche Richtung der Ball geht. So machen die es aber ja nicht. Die überlegen sich und sie überlegen sich, wo wird der Ball vermutlich hingehen. Und aufgrund dessen, was sie von der Zukunft denken, handeln sie jetzt schon, indem sie abspringen, noch bevor der Typ geschossen hat. Ne, das ist dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Schütze und Torwart. Und bei uns damals ist es einfach, ich werde dir schon sagen, wohin ich den Ball werfe, irgendwie so in die von dir aus linke obere Kreuzecken. Nee.
Auf die Kamera.
Und er fängt kurz nach der das war's schon. Keine Show entlang, was ich will. Die Pointe ist die. Ich habe es Lars schon davor gesagt, ich werde Ball hinwerfen. Und Lars hat nicht erst in dem Moment, wo der Ball hier war, irgendwie angefangen, sich zu überlegen, seine Hände da hochzulegen, sondern er wusste es schon davor und dementsprechend hat er schon davor sich darauf eingestellt, einen zu greifen und den Ball zu fangen. Das meinen wir, wenn wir sagen, wir antizipieren das Reich Gottes. Also antizipieren ist vielleicht ein bisschen ein technisches Wort. So. Wir leben jetzt schon so, wir erwarten, dass das kommt. Und wir leben jetzt schon so, dass es dem entspricht, was da in Zukunft kommt. Wir sind alle kleine Manuel Neuer im Reich Gottes quasi. Das ist also die Story im Schnelldurchlauf. Nach hinten geguckt, von dem ich es ursprünglich gedacht war, Gott erschafft den Menschen als Partner auf der Erde, als seinen Kapitän auf dem Spielfeld, als seinen Repräsentanten. Und es soll eben mehr als nur so eine Geschäftsbeziehung sein, irgendwie, wir sind der Store-Manager der Erde, sondern es soll diese Liebesbeziehung sein. Und aus dieser Liebesbeziehung heraus tragen wir Gottes Liebe in die Schöpfung, in die Welt rein. Und nach vorne gesehen, wir glauben, dass eben diese Vorstellung davon, wie Leben aus Liebe gelebt funktionieren sollte, einmal auch zu 100% kommen und umgesetzt wird. Dass der Ball wirklich dahin kommen wird, wo wir es erwarten. Und dementsprechend richten wir darin unser tägliches Leben aus. Wie kann es jetzt gelingen, wenn Gott sagt, wir sollen mich lieben? Von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Es ist ja ein bisschen abstrakt, wenn Gott irgendwie ist nicht so ganz greifbar. Und ich glaube, dass einer der Wege, den wir deswegen eine ganze Predigt das nächste Mal widmen werden, Gott zu lieben darin besteht, andere zu lieben. Im Neuen Testament werden diese Gebote sogar tatsächlich zusammengebracht von Jesus, die erst im Alten Testament getrennt waren, wo es eben heißt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Höchste. Das ist die eine Spielregel, die es in diesem neuen Reich Gottes entgegen wird, wenn sich das Leben so durchsetzen wird, wie Gott es sich vorstellt. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und das sind zwar uns voneinander zu unterscheidende, aber nicht trennbare Sachen. Das Neue Testament, insbesondere die Johannesbriefe, sind sehr klar. Ich kann Gott nicht lieben, ohne dass sich das auswirken wird darauf, dass ich Menschen liebe. Und wenn ich nicht Menschen liebe, dann werde ich auch nicht Gott lieben. Ich kann nicht sagen, okay, das nächste halbe Jahr nehme ich mir jetzt mal Zeit, Gott zu lieben, und danach kommen die Menschen wieder dran. Das funktioniert nicht. Man kann es nicht auseinanderreißen. Man kann es vielleicht unterscheiden, aber man kann es nicht wirklich trennen. Gott zu lieben bedeutet, oder ich tue es, indem ich andere Menschen liebe. Es gibt einen sehr guten und sehr gefährlichen Satz von jemandem aus dem 4. Jahrhundert, der viel nachgedacht hat darüber, Augustinus, der den sehr steilen Satz gebracht hat, liebe und dann tu, was du willst. Liebe und dann tu, was du willst. Wenn das erste Ding ist, was du tust, Liebe ist, dann kannst du danach machen, was du willst, es wird immer richtig sein. Ein sehr missverständlicher Satz. Und deswegen jetzt an dieser Stelle ein kleiner Cliffhanger. Nächste Woche werden wir das ein bisschen präzisieren. Also zwei Wochen in der Predigt werden wir es präzisieren. Was heißt es denn, anderen zu lieben? Darum geht es. Da geht es mehr als irgendwie um Liebe. Liebe kann man erstmal immer irgendwie cool und hip und hippie und hipster finden und so. Und es ist alles easy. Das ist dann nicht zwangsläufig gemeint. Weil Liebe müssen wir schon von der Bibel her, von Gott her verstehen und ein bisschen präzisieren. Aber trotzdem kann Liebe, ist Liebe sozusagen die eine Sache, die Gott möchte, dass wir sie tun. Liebe Gott und liebe den Nächsten. Das Problem ist nur, wir kennen uns ja. Wir kennen irgendwie unser Herz, unsere unsägliche Fähigkeit, unsere Unfähigkeit, beständig und hingebungsvoll mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft zu lieben. Darum müssen wir jetzt über die Grundvoraussetzung sprechen, ohne die wir die ganzen nächsten Predigten in die Tonne kloppen können. Ohne die es noch keinen Sinn macht, darüber zu sprechen, wie wir leben sollen. Weil dann wird es immer ein Sollen sein, im Sinne von, ich entscheide mich für dieses Gebot oder gegen dieses Gebot, und dann wird irgendwie christlicher Glaube zu einer langen To-Do-Liste oder Not-To-Do-Liste. Und das geht völlig am Punkt vorbei. Wer bei der Summer School war und da jetzt ein paar Gedanken schon gehört hat, wir haben uns mit dem Galaterbrief beschäftigt, in dem es genau darum geht. Leute, es geht nicht mehr darum, dass ihr Regel A, B, C, D erfüllt. Es ist gleichzeitig aber auch nicht egal, wie ihr lebt. Und über diese Spannung müssen wir jetzt sprechen. Und ich glaube, sie kann aufgelöst werden mit einem Bild, das mir jedenfalls dabei hilft, beziehungsweise einer Frage. Und die Frage lautet, muss ein Baby lächeln? Muss ein Baby lächeln? Also normalerweise ist es ja so, nach irgendwie einigen Wochen, noch nicht sofort, nach einigen Wochen lernen Babys zu lächeln. Sie lächeln dann irgendwie zurück. Machen sie das, weil die Eltern dem Baby eine To-Do-Liste, wie man sich als Baby verhalten soll, in die Krippe legen? Nein. Machen sie es, indem sie dem Baby ganz feste sagen und einreden, du sollst jetzt aber lächeln? Nein. Sondern, was passiert stattdessen? Man nennt es in der Entwicklungspsychologie das soziale Lächeln. Tage und Wochen lang hat das Baby erlebt, wie sich immer wieder irgendwie dieses große Gesicht am Horizont der Krippe auftut und auftaucht, wie die Sonne aufgeht und die Mundwinkel sich nach oben ziehen und Zähne entblößt werden und die Stimme irgendwie nach oben geht und dann das Baby anlächelt. Und nach ein paar Wochen lächelt das Baby dann zurück. Irgendwie weiß das Baby dann, ist es gut. Der Mensch ist für mich, er liebt mich, natürlich auf dieser kognitiven Ebene. Aber kann ein Baby dann anders als zurückzulächeln? Nein. Also zumindest in einer normalen Entwicklung wird das Baby irgendwann zurücklächeln. Muss das Baby lächeln im Sinne einer To-Do-Liste? Auch nein. Also weder kann sich das Baby so richtig dagegen entscheiden zu lächeln, noch muss das Baby im Sinne eines Lächelngebotes zurücklächeln. Sondern was passiert ist, was eben ganz anderes. Es fängt an zu spielen und zurückzulächeln und ist verändert dadurch, dass es von den Eltern angestrahlt wird. Ich finde, es ist ein sehr schönes Bild dafür, was mit uns passiert, wenn wir anfangen, mit Gott zu leben. Da geht es nicht, so wie es nicht um ein Lächelngebot des Babys gegenüber geht, geht es Gott nicht um ein Liebesgesetz, im Sinne von streng dich an, damit du auch wirklich immer mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft, sondern die Voraussetzung dafür ist, dass wir Gottes Liebe erfahren, dass wir durch seine Liebe in die Lage versetzt werden, zurückzulieben, zurückzulächeln. Im Galaterbrief, im Kapitel 5, spricht Paulus von der Frucht des Geistes. Und mit Geist ist der Heilige Geist gemeint, ist sozusagen der Teil von Gott gemeint, der unser Leben umkrempelt, wenn wir mit ihm leben und der uns von innen bewohnt und mit dem wir zusammen irgendwie in diesem Projekt Neuschöpfung mitmachen. Und Paulus spricht eben bewusst von der Frucht des Geistes in unserem Leben. Und die erste ist Liebe. Schon wieder. Das kann ja kein Zufall sein. Und diese Frucht ist nichts, was du machen kannst. Du kannst einen Baum nicht irgendwie anbrüllen und sagen, jetzt bring mal Frucht. Es geht nicht. Es ist etwas, was kommen wird, wenn wir uns dafür entscheiden, mit Gott zu leben. Die Liebe. Andererseits muss so eine Frucht trotzdem auch irgendwie gepflegt werden. Jeder Hobbygärtner, ich bin ehrlich gesagt keiner davon, aber ich habe es mir versichern lassen, weiß, so eine Frucht muss irgendwie gegossen und umsorgt werden. Es braucht so und so viel Sonne, es braucht so und so viel Wasser. Sonst wird das auch nichts mit der Frucht. Ich glaube, dass dieses Leben mit dieser vollkommenen Liebe zu Gott, das Leben ist, wozu wir bestimmt sind, könnte man sagen, wozu wir gemacht sind. Und es ist eine Frucht, die wir nicht erzwingen und erzeugen können, sondern die kommt und die wir dann aber nähren können, die wir dann irgendwie wachsen lassen können, irgendwie gemeinsam mit Gott. Aber wichtig an der Stelle, die Hauptaussage dieser Predigt heute und die Grundlage, die Voraussetzung für die ganzen nächsten Predigten ist eben genau das. Zuerst findet uns Gottes Liebe und seine Gnade und dann verändert sie uns. Wir dürfen so kommen zu Gott, wie wir sind. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Aber das Schöne ist, die Pointe vom christlichen Glauben ist dann gerade, dass du eben nicht so bleiben musst. Nicht, weil du ganz blöd und bäh und schlecht bist. Überhaupt nicht, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir alle ein gewisses Liebesdefizit haben. Und dass Gott uns dabei helfen will, dass Gott mit uns gemeinsam irgendwie seine Liebe, spread the love, seine Liebe irgendwie auf der Welt ausbreiten will, in seiner Schöpfung. Wenn Paulus an die Gemeinde schreibt, dann tut er das nie, indem er sagt, liebe Leute, ihr sollt das und das und das und das tun. Sondern das Erste, was er immer macht, ist, dass er den Leuten wieder vor Augen führt und sagt, hey, ihr seid doch dazu in die Lage versetzt worden. Ihr seid doch von der Liebe abgeholt und verändert worden. Also verhaltet euch auch so. Ein Bild dafür auch, das auch mit Fußball zu tun hat, kommt aus der Bundesliga. Ich weiß nicht, wie viele Bundesliga-Fans hier sind oder HSV-Fans. Ich glaube, Joe ist nicht da. Oder siehst du falsch? Jedenfalls HSV-Fans. 1982 hat der HSV die Meisterschaft gewonnen. Einem dramatischen Spiel. Am 29. Spieltag ist die Vorentscheidung gefallen im Spiel gegen Bayern München, dass der HSV das Hamburg-Bundesliga-Meister. Das Ding ist, es gab danach noch ein paar mehr Spieltage. Die Saison hatte 34 Spieltage, nicht nur 29. Punktemäßig konnte sie aber niemand mehr einholen. Es war klar, der HSV wird Meister der Saison 82. Es wäre völlig egal gewesen, wie die restlichen Spieltage gelaufen sind. Sie hätten jedes Spiel 10-0 verlieren können. Sie wären trotzdem Meister gewesen. Haben sie jedes Spiel 10-0 verloren? Nein, weil sie haben ja davor die ganze Saison schon meisterhaft gespielt. Es gab ja einen Grund, warum sie da standen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich Trainer dieser Mannschaft wäre, dann ist die größte Motivation, die ich dieser Mannschaft für die restlichen Spieltage noch geben kann, nicht, okay, wir haben das Ding im Sack, jetzt lehnt euch zurück, lasst die anderen auch ein paar Punkte machen, sondern im Gegenteil. Leute, jetzt zeigen wir wirklich, dass wir es verdient haben, Meister zu sein. Jetzt zeigen wir den Leuten, dass wir wirklich die Meistermannschaft sind, dass wir es auch verdient haben. Jetzt zeigen wir den Leuten mal, wie es aussieht, wenn der Meister der Größe wieder steht. Ich finde es ein schönes Bild dafür. Es kommt nicht darauf an, auf alles Einzelne in dem Sinne, was wir tun, ob wir vor Gott richtig stehen oder nicht. Aber wenn Gott uns befreit und seine Liebe findet und seine Gnade, dann befreit er uns dazu, meisterhaft aufzustehen in unserem Leben. Das muss trotzdem geübt werden, das ist trotzdem mit einer gewissen Kraftanstrengung und Kraftaufwand unsererseits verbunden, aber nicht mehr nach der Logik, weil du jetzt musst, weil du dich anstrengen musst, jetzt mach aber mal, sondern weil, hey, es ist doch ohnehin das, wozu du in die Lage versetzt bist. Es ist das, wozu du befreit bist und es ist das Beste, was deinem Leben passieren kann, wenn du jeden Bereich deines Lebens von Gottes Liebe verändern musst. Gott sieht dich nicht so an, einfach wie wir sind, uns nicht so an, wie wir sind, sondern er sieht immer schon das Potenzial, das er in unserem Leben reingelegt hat. Wir werden in den nächsten Wochen teilweise recht sensible Themen anfassen, über die man vielleicht sonst nicht immer spricht, mit Geld, mit Konsum, mit anderen Menschen und so. Alles eben Dinge, die unser Leben ausmachen. Ich weiß jetzt schon, dass es Punkte gibt, die werden für mich irgendwie unbequem. Über die will ich eigentlich gar nicht immer reden. Und vielleicht erscheint dir das auch ein bisschen gruselig. Oder was kommt da auf mich zu? Aber ich hoffe, dass irgendwie wir verstehen, dass es hier nicht darum geht, für jeden Lebensbereich eine bestimmte To-Do-Liste aufzudrücken. Sondern es darum geht, okay, in diesem Bereich, wie sieht es aus, wenn wir in dieser Liebesbeziehung mit Gott leben und diesen Bereich gestalten? Wenn unser Herz so verändert wird, dass sich das auch daraufhin auswirkt. Und wenn du noch primär auf Regeln und Do's und Don'ts schaust, dann stehst du in der Gefahr, die Einladung zu verpassen, um die es hier geht. Die Einladung, dass all diese Dinge in deinem Leben ihren guten und ihren berechtigten Platz finden. Und was das auch nicht bedeutet in den nächsten Wochen ist, dass wir nicht anfangen werden, hier von allen zur gleichen Zeit das Gleiche zu verlangen. Wie gesagt, von Verlangen geht es sowieso nicht. Und was uns auch klar ist, ist, dass wir alle mit ganz verschiedenen Voraussetzungen starten. Stichwort Geld. Ich behaupte mal, einem Investmentbanker, der hat zu dem Thema Geld jetzt gerade einen anderen Bezug als ein freischaffender Künstler. Das heißt, wenn wir davon reden, welchen Stellenwert sollte dieses Thema in deinem Leben haben oder wie wird sich deine Beziehung zu Gott auf dieses Thema auswirken, dann geht es nicht darum, dass alle sofort über die gleiche Messlatte oder irgendwas springen, sondern es geht darum, dass wir uns gemeinsam in eine Richtung bewegen. Dass wir uns gemeinsam in eine Richtung bewegen und dass wir gemeinsam eben diese Richtung immer wieder auch zurückgucken zur Bibel. Wie stellt sich das Gott denn vor, dieses Zukünftige, dieses, was da mal kommt, dieses, wo es alle Lebensbereiche von seiner Liebe bestimmt sein werden. Es geht um diese Herzensveränderung, die sich langsam in unserem Leben ausbreitet, von innen nach außen und ausstrahlt in unsere Lebensbereiche und unser Umfeld. Weil, und die Voraussetzung ist wichtig, er lächelt dich an. Spürst du das? Und hast du Lust, zusammen zu überlegen, wie wir zurücklächeln können? Wie könnten wir anders, als wenn er uns anlächelt, wenn er uns anliebt, zurückzulieben und zurückzulächeln. Amen.